Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Infotag.
Mit Patricia am Mikrofon. Ich begrüße euch zu eurer halben Stunde Kinderradio im Deutschlandfunk Kultur. Und da starten wir doch gleich sportlich und machen den Baum. Also nicht im Wald, da sollen wir ja aufpassen, haben wir bei Kathi gehört, wegen der Sturmnachwirkung. Aber wir machen ja auch den Baum. Da guckt er verwirrt. Die Yoga-Auskenner unter euch, die wissen natürlich sofort Bescheid und stehen schon auf einem Bein.
Den Baum, man muss sich auf ein Bein hinstellen, das andere Bein wird angewinkelt am anderen Bein und die Hände werden entweder vor die Brust zusammengenommen oder oben in die Luft. Oder man atmet halt ein, erst nach oben und wenn man ausatmet, nach unten.
Alles
so
klar.
Würde ich es machen.
Wir fangen ganz entspannt an. Auf einem Bein, das andere anwinkeln, zur Seite so abwinkeln, die Arme vor die Brust. Namaste, sagt man dann beim Yoga zur Begrüßung. Also Namaste zum Kakadu. Und mehr über lustige einbeinige Bäume und über Yoga, speziell über Kinder-Yoga, erfahrt ihr heute im Kakadu. Außerdem finden wir Antworten. Und zwar heute auf die Frage, warum fallen Vögel eigentlich nicht vom Baum, wenn sie schlafen? Und wir feiern einen Geburtstag. Ihr könnt euch vielleicht das gar nicht mehr vorstellen, dass es eine Zeit ohne Internet gab. Man weiß nicht, was wir überhaupt taten, als wir noch nicht im Netz surften, recherchierten, rumsuchten, chatteten, mailten und sonst was. Ja, aber tatsächlich ist das WWW erst 30 Jahre alt. Wir erzählen euch heute mal, wie das anfing mit dem World Wide Web. Und die Kakadu-Tiere, die machen euch auch schon mal vor, wie abhängig wir davon sind.
Hallo?
Heute geht bei uns das Internet nicht. Aber das macht mir überhaupt nichts aus. Kein bisschen.
Langweilig. Ohne Internet weiß man gar nicht, was man machen soll.
Aber Tiger, man kann sich doch mit so vielen anderen Dingen beschäftigen. Wir könnten zum Beispiel dieses Detektivspiel weiterspielen.
Das ist ein Computerspiel. Dafür brauchen wir Internet.
Ach, stimmt ja. Na, dann spielen wir ein schönes Kartenspiel. Rommi zum Beispiel.
Das ist eine tolle Idee. Ich habe sogar Spielkarten. Kennst du die Spielregeln?
Nee, aber ich weiß eine tolle Website mit Spielregeln.
Spinnchen, wir haben doch kein Internet.
Ach, stimmt, ja. Dann backen wir einfach diesen leckeren Möhrenkuchen.
Na gut, ich suche gleich das Rezept raus. Moment, ich glaube, das steht
im Internet.
Oh je, da muss doch mein Erziehungsberechtigter vorbeigehen und sagen, Schluss jetzt, immer nur Internet, Internet, Internet. Hier nimmt man einmal Kastanien und spielt damit. Aber man merkt schon, es hat uns ganz schön im Griff, dieses Internet. So viele Dinge checken wir im Netz, buchen Sitzplätze, recherchieren, gucken uns lustige Bilder an oder Filmchen. Für manche beginnt das Internet ja sogar mit Y wie YouTube. Ein Internetzugang ist mittlerweile für die meisten quasi so selbstverständlich wie elektrisches Licht oder fließendes Wasser. Oder noch wichtiger, also nicht waschen, egal, Hauptsache Netz. Dabei ist das WWW, das World Wide Web, noch gar nicht so alt, sondern wird genau morgen erst 30. World Wide Web heißt übersetzt ja weltweites Netz. Also es ist ein riesiges Netzwerk von Computern, die durch Kabel und über Satelliten miteinander verbunden sind, sodass man eben in sekundenschnelle E-Mails von hier nach Tokio schicken kann oder eine Website in Brasilien aufruft oder auch einfach mal die Kakadu-Homepage. Ein Beitrag von Stefanie Menger.
www.kakadu. Ich habe vergessen, wie man Kakadu schreibt.
Wer zu Hause einen Computer hat oder vielleicht auch ein Smartphone besitzt, kann sich darauf alles ansehen und anhören, was mit dem Kakadu zusammenhängt. Man muss nur den richtigen Namen in die Adresszeile eintippen.
www.kakadu.de
und die Eingabetaste drücken. Schon erscheint die Kakadu-Startseite auf dem Bildschirm.
Rechts sind die Sendezeiten von Kakadu, das Nachrichtenlexikon und dann steht dort nochmal Kakadu-Podcast.
Ein Überblick von Themen waren aufgelistet, die man anklicken hätte können. Also es waren ganz viele Links, die zu verschiedenen Themen geführt hätten.
Das World Wide Web, kurz WWW oder auch Web genannt, ist der englische Ausdruck für weltweites Netz. So wie die Kakadu-Seite, die Laila mit ihrer Schwester Nina aufgerufen hat, gibt es Milliarden von Webseiten im Internet, die aus Texten, Bildern, Grafiken, Videos und Sounds bestehen.
Eigentlich kann jeder normale Mensch kann sich eine Website erstellen. Wenn man zum Beispiel ein neues Buch gelesen hätte und davon total begeistert ist, dann könnte man eine Website darüber erstellen und zum Beispiel schreiben, was einen so daran begeistert hat.
Zu verdanken ist das World Wide Web einem Computerexperten, der für seine Verdienste von der englischen Königin geadelt wurde. Sir Timothy Berners-Lee. Geboren wurde er am 8. Juni 1955 in London. Seine Eltern waren beide Mathematiker.
Als Jugendlicher baute sich Tim seinen ersten Computer zusammen. Später studierte er Physik und arbeitete als Informatiker am CERN, dem Europäischen Zentrum für Teilchenphysik, mit seinem Hauptsitz im schweizerischen Genf. Dort stieß er auf ein wesentliches Problem.
Die vielen Wissenschaftler in Genf sammelten auf ihren Computern eine Menge wertvoller Daten an, die ihre Kolleginnen und Kollegen in den französischen Laboratorien aber nicht nutzen konnten, weil sich die Computer untereinander nicht verstanden. Umgekehrt konnten die Wissenschaftler in der Schweiz nicht auf Daten zugreifen, die sich auf Computern im Ausland befanden.
Am 12. März 1989 machte Tim Berners-Lee seinem Arbeitgeber einen Vorschlag. Er wollte für die Computer am CERN eine Benutzeroberfläche mit sogenannten Hyperlinks entwickeln. Durch diese Querverweise konnte man blitzschnell von einem elektronischen Dokument zum anderen springen, ganz gleich, wo der Computer stand, auf dem es abgespeichert war.
Der 12. März 1989 gilt als Geburtstag des World Wide Web. Mit Hilfe der Computersprache Hypertext Markup Language, kurz HTML, und eines ebenfalls von Tim Berners-Lee entwickelten Webbrowsers, also eines Computerprogramms, das diese Sprache entschlüsseln konnte, wurden am CERN bald weltweit Dokumente und Daten ausgetauscht.
Tim Berners-Lee wollte mit seiner Erfindung kein Geld verdienen. Er verzichtete auf ein Patent, damit das World Wide Web der Öffentlichkeit zur freien Verfügung gestellt werden konnte. Zunächst wurde es vor allem von Wissenschaftlern genutzt.
Das änderte sich, als Computer mit der Zeit immer benutzerfreundlicher wurden und es immer mehr Webseiten gab, die auch von Unternehmen oder Privatleuten erstellt wurden. Heute ist das World Wide Web neben E-Mail die meistgenutzte Anwendung im Internet.
Immer wenn ich ein Referat machen soll, dann habe ich oft nicht die Bücher dazu und auch nicht wirklich Lust, in die Bibliothek zu gehen, um mir die auszuleihen. Deswegen google ich es oft einfach. Wenn ich in Französisch irgendeine Grammatik nicht verstehe, google ich das und dann findet man da halt sehr viele verschiedene Erklärungen zu und kann es einfach nachlesen.
Das ist auch interessant, ne? Wenn wir was im Internet suchen, dann sagt man automatisch, ich google das mal schnell, obwohl Google ja auch nur eine von vielen Suchmaschinen im Netz ist. Aber das hat sich tatsächlich wie so ein neues Verb durchgesetzt, etwas googeln. Man kann dann dafür aber auch gerne eine andere Suchmaschine benutzen. Frag Finn zum Beispiel, da habe ich vorhin mal gefragt, eingegeben, Yoga. Und was ist gleich der erste Treffer, der Verweis auf den jetzt folgenden Beitrag im Kakadu? Toll, oder? Bei uns geht es jetzt nämlich um Yoga. Und dann steht da bei Frag Finn über unseren Beitrag, Yoga kommt ursprünglich aus Indien, aber mittlerweile besuchen Menschen in aller Welt Yoga-Studios, um in speziellen Kursen Übungen zu erlernen und so Anspannung und Stress loszuwerden. Und es gibt tatsächlich mittlerweile extra Kinder-Yoga-Kurse. Unsere Reporterin Tina Küchenmeister, die wollte das mal genau wissen, wie so ein Kurs abläuft, hat sich also kurzerhand ihre Yoga-Leggings angezogen und an so einem Kinder-Yoga-Kurs teilgenommen.
Ich starte mit dem Spaß hier.
Ich bin Greta und ich mag Yoga, weil ich das mit meinen Freunden tue.
Ich bin Amelie und ich mag Yoga, weil man sich auspowern kann.
Ich bin Emma und ich finde das toll, man entspannt sich, weil wir manchmal massieren. Das finde ich toll.
Ich bin Maya und ich mag Yoga, weil man sich da halt ganz in Ruhe entspannen kann und weil wir Sandra haben.
Hallo, ich bin Sandra und ich mache hier mit den Kindern Kinder-Yoga.
Von Yoga habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Vor einigen Jahren gab es in Deutschland einen richtigen Yoga-Trend. Überall haben Yoga-Studios eröffnet und es wurden immer mehr Kurse angeboten. Aber ursprünglich kommt Yoga aus Indien. Dort ist Yoga als eine philosophische Lehre entstanden, die geistige und körperliche Übungen vereint. Das heißt, man arbeitet mit dem Körper, aber auch mit den Gedanken. Meist werden die Kurse für Erwachsene angeboten, aber es gibt auch Kurse speziell für Kinder. Ich bin mal zu so einem Kurs hingegangen und die Yoga-Lehrerin Sandra und ihre Schülerinnen haben mir erklärt, was Yoga für sie bedeutet.
Yoga ist eine Art, sich selber so spüren zu können. Und ja, das kann man auf unterschiedliche Art und Weisen von Anstrengung oder Stress runterkommen.
Yoga ist, wo man sich ausruhen kann und seinen Stress einfach loslässt oder so.
Es ist was mit Position, wo man halt Sachen macht, mit Massage und Entspannung. Also so eine Sachen halt.
Sehr. Und dann kommt langsam in eine sitzende Position, packt eure Kissen beiseite.
Und was braucht man alles zum Yoga machen?
Eine Yogamatte,
eine Trinkflasche,
Sportzeug oder andere Sachen.
So zum Beispiel Creme, wo man sich einschmieren kann oder massieren kann oder so.
Für Yoga braucht man eine Yogamatte, vielleicht noch ein Handtuch, was man drüber legen kann. Und manchmal schwitzt man vielleicht auch ein bisschen mehr beim Yoga. Was zu trinken, gemütliche Sachen zum Anziehen, wo man sich auch ein bisschen dehnen kann. Und die Freude daran, die sollte auch dabei sein, genau.
Yoga soll den Kindern in erster Linie natürlich auch Spaß machen. Und gelacht wurde in der Stunde mit Sandra ganz schön viel. Wie in vielen anderen Sportarten gibt es auch im Yoga ein paar Rituale, also Sachen, die in jeder Stunde gleich sind. Zum Beispiel, wie die Stunde anfängt.
Sie sagt immer Namaste und dann setzen wir uns in eine sitzende Position, am besten in den Schneidersitz oder Lotussitz und machen die Hände vor die Brust und sagen Namaste.
Namaste heißt übrigens so etwas wie Verbeugung zu dir. Man kann aber auch sagen, mein Herz grüßt dein Herz. Die Yoga-Positionen haben alle verschiedene Namen. Eine sehr bekannte Position ist zum Beispiel der Baum.
Den Baum, man muss sich auf ein Bein hinstellen, das andere Bein wird angewinkelt am anderen Bein und die Hände werden entweder vor die Brust zusammengenommen oder oben in die Luft. Oder man atmet halt ein. Erst nach oben und wenn man ausatmet, nach unten. So würde ich es machen.
Und was macht Yoga mit euch? Wie fühlt ihr euch danach?
Dadurch wird man halt auch ein bisschen gelenkiger. Man wird lockerer und man fühlt sich dabei auch ganz entspannt.
Also, das ist halt gut für den Körper, weil wir sitzen halt den ganzen Tag in der Schule so, mit dem Rücken so. Und beim Yoga, dann ist das halt alles, der Rücken ist gerade und so.
Manchmal, wenn ich Mathe mache in der Schule, dann überlege ich. Und wenn mir das ein bisschen zu viel wird, das Überlegen, dann mache ich manchmal auch die Augen zu und denke an Yoga.
Ja. Lass uns noch schnell Tschüss sagen. Wie geht unser Tschüss? Namaste.
Kinder-Yoga. Haben wir eben ja auch gehört, dass alle Yoga-Übungen einen Namen haben. Den Baum, den Hund oder den Krieger zum Beispiel. Und es gibt auch die Krähe. Manche nennen das auch Kranich. Das ist auch eine super Sache. Ihr könnt es ja gerne mal ausprobieren. Ne? Man hockt sich hin auf den Boden, stützt sich auf die Hände, etwa schulterbreit und nimmt dann auch noch diese angehockten Beine genauso angehockt hoch. Also man stützt die Knie auf die Ellbogen, die Füße sind in der Luft, der Po ist oben und man muss nur mit den Armen das Gleichgewicht halten. Ich wette, es sieht lustig aus. Und fast alle sind am Anfang erstmal eine umfallende Krähe. Und genau das bringt uns zu unserem nächsten Thema im Kakadu. Umfallende Vögel. Oder auch eben gerade nicht. Denn wieso fallen Vögel eigentlich nicht vom Baum, wenn sie schlafen? Diese Frage klären wir gleich. Wir brauchen jetzt erstmal noch ein paar Vögel. Die kommen da schon. Ja, da. Gleich sind sie. Da. Alle Vögel sind schon da. Naja, stimmt fast. Aber ist euch vielleicht ja schon aufgefallen, dass seit ein paar Wochen zumindest, wenn das Wetter schon mal ganz schön war, doch schon wie wild gesungen und gezwitschert wurde und wird. Die ersten Störche kommen jetzt auch zurück und dann stimmt das bald ja auch wieder. Alle Vögel sind schon da und alle Vögel müssen natürlich auch schlafen. Der Storch zum Beispiel, der schläft auf einem Bein. Das ist dann kein Yoga, der macht das so. Der Mauersegler, der döst während des Fluges, Aber die meisten Vögel schlafen in sicheren Ecken, nämlich auf Bäumen. Aber anders als Hunde, die sich zum Beispiel dann in ihr Körbchen legen und pufen, legen sich die Vögel nicht in ihr Nest. Nee, das ist ja nur für die Eier da. Die Vögel, die stehen da einfach auf dem Ast und schlafen. Und dann stellt sich doch die Frage, warum sie dabei nicht vom Ast runterfallen. Der Frage sind Christina Dümmer und Beatrice mal nachgegangen und haben dafür erstmal verglichen, wie wir so schlafen und wie die Vögel.
Ich schlafe mit meiner Schwester im Bett. Ein großes Bett schlafe ich drin mit meiner Schwester. Die Mama liest mir immer am Abend eine Geschichte davor. Dann kuschle ich mich auch ins Bett und schlafe ich ein. Das ist sehr gemütlich, finde ich. Ich habe noch nie einen Vogel gesehen, der sich zugedeckt hat. Wir haben doch Federn.
Nach Sonnenuntergang suchen sich die meisten Vögel ein ruhiges, geschütztes Eckchen zum Schlafen. Dabei schließen die meisten Vögel die Augen. Heinz Sedlmeier vom Landesbund für Vogelschutz kennt die Orte, an denen sich die Vögel sicher fühlen.
Das ist bei Singvögeln meistens am Baum. Sie klammern sich oben am Baum fest, an einem Ast, und sind dann sicher vor Räubern und unangenehmen Überraschungen. Die haben da eine ganz besondere Vorrichtung, vor allen Dingen unsere Singvögel. Da gehören ja die Spatzen dazu, aber auch die Meisen und die Starn. Die können sich nämlich am Ast festklammern, ohne dass es die geringste Anstrengung kostet. Und das kann man sich ungefähr so vorstellen, wenn man da einfach so eine ganz normale Wäscheklammer hat, dann klappt die ja auch einfach zu, ohne dass wir da irgendwie Anstrengungen machen. Die ist einfach immer zu. Wenn ich sie dagegen aufmachen muss, dann muss ich also auf beiden Seiten drücken, dass sie aufgeht.
Stopp, stopp, stopp. Das probiert Beatrice jetzt gleich mal aus.
Ich habe hier eine Wäscheklammer, die ist zu. Jetzt drücke ich mit viel Kraft drauf und sie öffnet sich. Jetzt ist sie auf. Wenn ich sie auslasse, dann geht sie wieder zu.
Ganz ähnlich ist es beim Vogel auch. Der hat also so richtig gespannte Sehnen. Und in dem Moment, wo der auf den Ast auftritt, gehen die ganz automatisch zu und klammern sich fest. Wenn er jetzt die Krallen wieder lösen will, dann braucht er die Anstrengung.
Wenn sich der Vogel also mit den Krallen auf dem Ast festhält und schläft, muss er sich gar nicht anstrengen, denn seine Sehnen sind entspannt. Vom Baumfallen ist da gar nicht möglich.
Was dann auch noch besonders nett ist, gerade eben bei diesen kleineren Vögeln, die haben da auch noch so eine Art Mechanismus, wo etwas sozusagen einrastet. Also das kann man sich so vorstellen, wie wenn man so die Hände zusammenfaltet und die miteinander verknüpft, dann hält es ja recht schön fest. Und genauso macht es der Vogelfuß auch. Da sind also so Rillen und so wie so kleine Schneidzähnchen, die da ineinander eingreifen. Und dadurch hält es bombenfest. Also der muss sich da keine Sorgen machen, dass er nachts runterfällt.
Ich würde gerne mal wissen, wo die Vögel übernachten. Oben oder unten am Baum?
Er sucht sich natürlich möglichst einen dünnen Ast, also so dünn wie möglich. Warum? Damit, wenn jetzt ein Marder oder irgendwas anderes, was nachts unterwegs ist und ihn fressen könnte, da einfach sich nicht anpirschen kann, weil es auf den dünnen Ast gar nicht hinkommt. Deswegen sucht sich jeder Vogel nachts meistens den dünnsten Ast, der ihn gerade noch so hält. Ja? Und möglichst auch so ein bisschen im dichten Geäst, dass er da also absolut gesichert ist, weil so einen ruhigen Schlaf wie wir, dass wir nachts also das Licht ausmachen und da gemütlich schlafen können, das geht bei also den Vögeln nicht. Die müssen eigentlich immer ein bisschen wachsam sein, weil es könnte immer ein Feind kommen.
Ich finde es immer mehr gemütlich, wenn mehr Leute in einem Raum schlafen. Beispiel, wenn ich mit meiner Schwester schlafe. Vielleicht machen das die Vögel auch.
Es gibt viele Vögel, die in Gruppen schlafen, ist klar. Wenn mehr aufpassen, dann kann der eine so mit halb offenem Auge so ein bisschen aufpassen am Rand und die in der Mitte können dann in Ruhe schlafen. Das machen zum Beispiel gerade Zugvögel, wenn sie unterwegs sind und es besonders gefährlich ist. Aber unsere kleinen Vögel, die schlafen fast alle alleine.
Nach einer hoffentlich ruhigen Nacht und einem guten Schlaf wachen die Vögel früh am Morgen auf. Dann strecken sie zuerst mal ihre Beinchen. Dadurch öffnen sich die Krallen. Jetzt können die Vögel blitzschnell von den Ästen losfliegen und in einen neuen Tag starten.
So, wieder was gelernt, warum die Vögel beim Schlafen nicht vom Baum fallen, weil ihre Füße und Krallen wie eine Wäscheklammer funktionieren. Faszinierend, oder? Toll, was die Natur sich für grandiose Sachen ausgedacht hat. Genauso wie wir Menschen, auch wenn wir Kopfstand machen, was runterschlucken können. Also, obwohl wir verkehrt rum sind, landet das dann trotzdem im Magen. Oder dass Fische mit offenen Augen schlafen, weil die gar keine Augenlider haben und ja auch immer so in Hab-Acht-Stellung vor Gefahren sein müssen. All solche Fragen beantworten wir im Kakadu, eurem Kinderradio, montags bis freitags ab 15 Uhr hier im Deutschlandfunk Kultur. Das einzige deutschlandweite Kinderradio im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wenn ich jetzt noch schnell eine Werbung erfinden müsste, vielleicht sowas wie Kinder, wenn es gut werden muss. Ja, und morgen machen wir weiter. Am Kakadu Medientag geht es dann um den neuen Asterix und Obelix-Film. Kommt ab Donnerstag in die Kinos und wir lassen uns erklären, wie man eigentlich programmiert, also Computer. Programmiert euren Einschaltknopf, dann kommen wir morgen hier wieder zusammen im Kakadu Radio ab 15 Uhr. Ich bin Patricia. Macht's gut bis dahin. Einen schönen Wochenanfang wünsche ich euch noch. Hier sind die Fanta 4 und Clouseau zusammen.